Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Schiele, Wedel, Weigle. Deutsche Familiengeschichten aus Warschau. Von Martin Sander.
Das Haus Nummer 27 am Ringplatz der Warschauer Altstadt ist eine feine Adresse. Thomas Mann war hier zu Gast, Katrin Deneuve, Itzhak Rabin und zahllose königliche Hoheiten. Über dem schweren Eisentor prangt das Schild U Fukiera. Es verweist auf ein berühmtes Weinlokal mit jahrhundertelanger Tradition. Derzeit ist U Fukiera im Besitz von Magda Gessler, der wohl bekanntesten polnischen Gastronomin. Was auch in Polen viele nicht wissen, Fukier ist die polonisierte Form des deutschen Familiennamens Fugger. 1515 war ein Georg Fugger aus Nürnberg, Angehöriger des schwäbischen Kaufmannsgeschlechts der Fugger oder, wie sie sich auch schrieben, der Fucker, nach Warschau gekommen. Anfang des 19. Jahrhunderts eröffneten Georgs Nachfahren einen Weinkeller mit Verköstigung am Ringplatz. Über viele Generationen blieb das Geschäft in den Händen der Warschauer Familie, die nun Fukier hieß. Ihr letzter männlicher Nachfahre, Henrik Maria Fukier, starb 1959. Nach dem Überfall auf Polen hatte er 1939 mit ansehen müssen, wie die Deutschen sein Weinlager ausplünderten. Nach Kriegsende kam das Lokal in Staatshand.
W miarę świeże było Muzeum Powstania Warszawskiego, prawda? Ono było otwarte w roku 2004.
2004 öffnete in Warschau das Museum des Warschauer Aufstands. Ein oder zwei Jahre danach habe ich es mit meinem Sohn besucht. Es gab dort einen Saal unter dem Titel Die Deutschen in Warschau. Man zeigte ausschließlich den Terror der deutschen Besatzer von 1939 bis 1944. Da dachte ich mir, ist das nicht übertrieben, wenn bei den Besuchern der Eindruck zurückbleibt, die Deutschen in Warschau, das ist ausschließlich der Zweite Weltkrieg?
Tomasz Markiewicz, Autor, Warschau-Historiker, Mitarbeiter der Stiftung für polnisch-deutsche Zusammenarbeit, hat vor einigen Jahren ein Projekt ins Leben gerufen, um die Geschichte der Warschauer Familien deutscher Herkunft zu erforschen und öffentlich zu machen.
Schlag sie mit dem Gewehr und tut keine Munition verschießen.
Im Museum des Warschauer Aufstands ging es mir durch den Kopf. Eigentlich haben die Deutschen in Warschau doch auch eine sehr positive Rolle gespielt. Sieben Jahrhunderte lang, seit der Gründung der Stadt, lebten sie hier. Von den ersten Warschauer Ratsherren sprach die Hälfte Deutsch. Vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs hatten wir es mit einer gesellschaftlich meist gut situierten Gruppe zu tun. Unternehmer, Industrielle, hochgebildete, gut organisierte Bürger, darunter Wissenschaftler, Buchhändler und andere mit deutsch klingenden Nachnamen.
Mein Großvater hat Fachschule, Gerberschule in Bagdad beendet, bei Stuttgart.
Piotr Weigle, geboren 1934, ist der Enkel von Gottlob Ludwig Weigle, dem Gründer der Lederfabrik G. Weigle und Söhne in Warschau. Heute lebt er mit seiner Frau in einem Vorort der polnischen Hauptstadt. Das Wohnzimmer schmückt ein besonderes Familienandenken, das Warschauer Königsschloss aus Leder. Piotr Weigle hält es mir stolz entgegen.
Fassen Sie sich bitte Weigle Leder an, das erlaube ich Ihnen. Das ist der Firmenzeichen.
Szenenwechsel. Ulica Spitalna, ein sorgsam restauriertes Mietshaus im Stadtzentrum.
Auf dem Dach reitet ein Knabe ein Zebra, ein paar Schokoladentafeln auf dem Rücken. Das Markenzeichen der Schokoladenfirma E. Wedel. Im Erdgeschoss ist eine von zahlreichen Wedel-Schokoladentrinkstuben untergebracht, im Kaffeehausstil der vorigen Jahrhundertwende. Unter dem Dach ein Büro.
Mein Name ist Elżbieta Jaschinska. Ich bin die Urenkelin von Emil Wedel und die Enkelin von Eleonora Wedel, welche einen Charles Whitehead geheiratet hat. Die Kinder von Eleonora Wedel trugen also den Namen Whitehead. Meine Mutter hat dann einen Roman Jaschinski geehelicht. Und so heiße ich also Jaschinska.
Elżbieta Jaschinska verwaltet nur einen kleinen Teil des früheren Wedel-Imperiums, einige Immobilien. Der größere Teil ist längst nicht mehr im Familienbesitz. Jaschinskas Urgroßvater Emil Wedel hatte hier in der Ulitzer Spitalna 8 auf dem Hinterhof Ende des 19. Jahrhunderts die Schokoladenfirma E. Wedel gegründet. Damit hatte er einen bis heute international bekannten polnischen Markenartikel kreiert. Emil Wedel war als kleines Kind 1845 mit seinem Vater Karl und dessen zweiter Frau Katharina nach Warschau gekommen. Zuvor hatte der Vater Karl Wedel in Berlin eine Konditorei geführt.
Karl kam, weil er hier Entwicklungsmöglichkeiten für sein Konditoreigeschäft sah. Er hat einiges versucht. Schokolade wurde dann der Volltreffer. Karl Wedel war ganz klar ein Deutscher. Wie er Polnisch sprach, weiß ich nicht, aber ganz bestimmt schlecht. Sein Sohn Emil Wedel war dann schon polonisiert von seinen Kindern, ganz zu schweigen.
Diese Deutschen sind damals ganz stark nach Polen gegangen oder nach Osten gegangen, um wirtschaftlich aufzusteigen. Sicherlich auch teilweise mit einem so einem bisschen missionarischen Ansatz, deutsche Handwerkskunst, deutsches Städterecht. Damals lief das alles irgendwie von selbst. Man hat nicht groß drüber nachgedacht, weil es nie so ein Phänomen wie Hitler gab, wo die Unterschiede plötzlich so hochgepusht wurden. Heute haben wir das alles, diese Unterschiede, alle bewusst. Wir reflektieren ständig unsere Klischees über Polen, über Franzosen, über Dänen. Die Polen diskutieren noch stärker übrigens als wir, was heißt polnisch sein.
Der Autor und Kabarettist Steffen Möller, Jahrgang 1969, kommt aus Wuppertal. Von 1994 bis 2006 lebte er fest in Polen. Seither pendelt er zwischen Warschau und Berlin. Möller ist durch seine Bücher und durch ungezählte Auftritte im Fernsehen einer der bekanntesten Deutschen in Polen.
Früher war das bei einem, weiß ich nicht, bei einem Wedel, Emil Wedel, da war vielleicht eine größere Bereitschaft da, sich zu polonisieren, weil es noch nicht diese negativen Vorurteile gegenüber Polen gab. Weil man sich vielleicht auch als Deutscher noch nicht so wichtig gefühlt hat und weil man sich nicht so stark definiert hat über sein Deutschsein, sondern über andere Dinge. Zum Beispiel, dass man Kaufmann ist.
Polen im 19. Jahrhundert war ein Sonderfall. Ein Land ohne eigenen Staat, das seine Nachbarn Österreich, Russland und Preußen von der europäischen Landkarte getilgt hatten, ein ehemaliges Großreich. In allen Teilungsgebieten war und blieb es multiethnisch.
Ja, es kommt eigentlich zu einer paradoxen Situation. Wir haben, glaube ich, uns angewöhnt, das 19. Jahrhundert als das Zeitalter der Nationalstaaten zu sehen, während wir heute im vereinten Europa leben. In Wirklichkeit ist es doch eigentlich genau umgekehrt. Wir leben heute mit einem sehr starken nationalstaatlichen Bewusstsein, während früher im 19. Jahrhundert, gerade in Osteuropa, die Grenzen fließend waren. Also damals sind die Leute echt mit einem Planwagen nach Osten gezogen. Und Polen war in diesem Spannungsgebiet zwischen Deutschem Reich und Russischem Reich eine Art Niemandsland. Eine riesige Integrationszone, wo nicht so ganz klar war, wer gehört jetzt wohin. Und da gab es eine riesige Chance für Integration und für so eine Integration von unten, nicht von oben. Wir haben heute Integration von oben. Die Eliten heute in Europa sagen, wir müssen uns verbinden und Brüssel, Europawahl und so.
Damals erstarkte im staatenlosen Vielvölkerpolen die polnische Nationalbewegung. Sie zog auch viele andere, darunter Deutsche, in den Bann. Zum Beispiel durch Eheschließungen waren sie familiär zunehmend mit Polen verbunden und identifizierten sich mit der neuen Heimat. Auch Deutsche kämpften für die polnische Unabhängigkeit. Ja. Jak to na wojence marnie, jak to na Und die Aktien der polnischen Unabhängigkeitsbewegung stiegen mit der Niederlage Österreichs, Deutschlands und Russlands im Ersten Weltkrieg sprunghaft. Ihr militärischer Anführer Józef Piłsudski nutzte die Gunst des historischen Augenblicks und gründete 1918 wieder eine polnische Republik. Besonders in Grenzgebieten rebellierten nun die Minderheiten gegen die neue Zentralmacht. Im Norden die Litauer, im Osten die Ukrainer, im Westen die Deutschen. Doch viele deutschstämmige Bürger von Warschau sahen im neuen Staat ihre persönliche Chance.
Gottlieb Ludwig Weigl aus Backnang baute seinen kriegszerstörten Betrieb in Warschau wieder auf.
Die Fabrik, das sind nur Mauern geblieben. Und Großvater hat von England einen Kredit bekommen für die ganze Lederindustrie in Warschau. Und dank diesem hat er neueste Maschinen aus Deutschland bezogen. Und hat 1922 hat er wieder begonnen Produktion. Auf der Posenmesse 1929 haben die Erzeugnisse der Firma Geweigle Söhne haben zwei goldene große Medaillen erhalten.
Erzählt Piotr Weigle. Die Geschäfte im neuen, unabhängigen Polen florierten, nicht nur die der Weigles. Der Schokoladenhersteller Jan Wedel, Sohn von Emil und Enkel von Karl, errichtete mitten in der Weltwirtschaftskrise eine neue Süßwarenfabrik im Ostteil der Stadt für über 1000 Mitarbeiter.
Auch eine andere Firma, von Deutschen gegründet und betrieben, stieg während der Aufbaukonjunktur des neuen Polen zum Branchenriesen auf. Die Aktiengesellschaft Haberbusch und Schiele. Gegründet hatten sie anno 1846 Konstantin Schiele, Sohn eines thüringischen Einwanderers, und Blasius Haberbusch aus Württemberg. Zwischen den Weltkriegen trat Alexander Schiele in die Führung des Konzerns ein.
Sein Enkel ist der 1964 in Warschau geborene Robert Asemski.
Alexander war schon ganz und gar polonisiert. Er sprach nicht nur Polnisch, er fühlte sich als Pole. Er fühlte sich als Pole, aber auch als Protestant. Und er leugnete seine Herkunft nicht.
Robert Asemski nennt ein verbindendes Merkmal, das für die Schieles, Weigles und viele andere Polen deutscher Herkunft in Warschau gilt. Sie sind keine Katholiken wie die überwiegende Mehrheit der Polen, für die das Katholische auch einem nationalen Bekenntnis gleichkommt. Sie gehören der kleinen evangelisch-lutherischen Kirche des Landes an.
Die evangelische Kirche in Polen hielt ihre Gläubigen dazu an, sich nicht in den politischen Streit einzumischen. Daher nahm Alexander weder Partei für die polnischen Nationalisten unter ihrem Anführer Roman Dmowski noch für die Sozialisten des Staatsgründers Józef Piłsudski. Alexander Schiele war da ganz klar Lutheraner.
Für die Weigles ist die Zugehörigkeit zur evangelischen Kirche in Warschau bis heute von großer Bedeutung. Einer der wenigen Orte im öffentlichen Leben der Stadt, wo nicht nur Polnisch, sondern bei Gelegenheit auch Deutsch gesprochen wird. Für die Weigles war die Beziehung zu Deutschland und zur deutschen Kultur wichtiger als für andere Warschauer mit deutschen Vorfahren. Piotr Weigle erzählt von seinem Vater Edward.
Mein Vater ist nach Hause zurückgekommen, sehr krank. Und deswegen musste er sehr oft zur Kur fahren nach Deutschland und war in verschiedene Erholungsheime gewesen. Und dort hat er kennengelernt eine ältere Dame mit einem jungen Mädchen. Das Mädchen war ungefähr 18 Jahre jünger als mein Vater und das wurde meine Mutter. Sie haben geheiratet in Erfurt in der Kirche und später am Empfang war im Hotel Erfurter Hof. Und danach ist sie nach Warschau gekommen. Die ersten Jahre hat sie sehr geweint, weil sie war, mit niemand konnte sie sich unterhalten. Bedienungspersonal konnte kein Wort Deutsch. Vater war ständig beschäftigt in der Fabrik. Vater ist gestorben, 15. Januar 1938, nach Operation in Berlin, Magenoperation.
Und noch eine Episode aus jenen Jahren hat sich ins Familiengedächtnis der Weigles eingebrannt. Eines Tages, noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, erhielt Piotts Mutter Else Weigle, geborene Schönstedt, Besuch von ihrer Schwester und deren Ehemann aus München.
Der Schwager hat sich umgezogen in eine SS-Uniform. Schwarze Mütze und schwarze Uniform der SS mit Hakenkreuzbinde. Das war ein Feier. Die Gäste waren erstaunt. Meine Mutter hat gesagt, dass sie sollen bitte rausgehen. Das war vom Krieg, ja.
Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji.
Meine Mutter hat es polnisch gelernt nach 1939.
Wenige Tage nach dem Einmarsch der Deutschen, am 5. Oktober 1939, nimmt Adolf Hitler in Warschau die Siegesparade ab. Einige Warschauer deutscher Herkunft sind begeistert, andere erbost und verzweifelt. Manche fühlen sich hin und her gerissen.
Und sie kommt so. Das hat mir meine Schwester erzählt, dass, wie war die Siegparade in Warschau, Mutter wollte unbedingt hinfahren. Am Anfang war sie auch begeistert, weil sie fühlte sich als Deutsche. Aber später hat die Meinung etwas geändert. 1940 hat sie einen Freund der Familie geheiratet, Herrn Karol Prochnow, auch evangelisch und wahrscheinlich auch deutscher Herkunft. Dann war sie auf der Seite der Polen. Zum Beispiel, wir wohnten in der Marszałkowska Straße. Das Haus war durch Deutsche besetzt. Und ein paar Mal sind Herren in schwarzen Anzügen gekommen, Deutsche, und haben verlangt von Mutter, dass Kinder müssen in die deutsche Schule gehen. Aber sie hat gesagt, dass sie als Mann hat einen Pole, sie kann das nicht machen. Sie müssen in normale Schule gehen. Polnische Schulen, weil die Kinder sind in Warschau geboren und sie haben mit Deutschen nichts zu tun.
Die deutschen Besatzer führten die sogenannte Volksliste ein. Wer deutscher Herkunft war, wurde aufgefordert, sich durch den Eintrag in die nach Kategorien abgestufte Volksliste als Deutscher zu bekennen. Wer sich der Volksliste offen verweigerte, dem drohten Sanktionen durch die Besatzungsmacht.
Man hat Jan Wedel vermutlich so etwas vorgeschlagen, aber er hat abgelehnt. Er hat wohl gesagt, er könne seinen Mitarbeitern gar nicht mehr in die Augen schauen. Und damit war die Sache erledigt.
Robert Asemski weiß über seinen Großvater Alexander Schiele.
Man hat ihm geraten und ihn gedrängt, die Reichsliste zu unterschreiben. Einige sagen die Volksliste. Die Reichsliste war eine Stufe höher. Sie bot mehr Privilegien. Aber in unserer Familie gibt es keinen Hinweis, dass er eine dieser Listen unterschrieben hat. Denn die Schieles waren ganz und gar polonisiert. Und solche Familien gab es in Warschau viele.
Für viele wird die Besatzung zur Gratwanderung. Sie machen Geschäfte mit den Deutschen, verhalten sich aber auch loyal zum polnischen Untergrund.
Das Familienalbum der Schieles zeigt Julita Schiele, die Mutter von Robert Asemski, als Jugendliche im Sommerkleid hinter dem Lenkrad eines schönen offenen Zweisitzers posierend, im Warschauer Villenvorort Konstancin. Es ging ihnen sichtlich gut, im Gegensatz zur Masse der polnischen Bevölkerung und vielen vormals Privilegierten, die nun der Verelendung ausgesetzt waren. Bei dem luxuriösen Cabriolet handelt es sich um einen Dienstwagen der Aktiengesellschaft Haberbusch und Schiele. Das Unternehmen verkaufte Bier in großen Mengen. Einer der Hauptabnehmer war die Wehrmacht.
Sie mussten so tun, als ob sie sich gegenüber den deutschen Besatzern korrekt verhielten. Aus Erzählungen weiß ich, dass sie alles taten, um loyal zu wirken. Es ging vor allem um das Bier. Den Deutschen lag sehr an der Bereitstellung von Kontingenten durch die Brauerei, damit sie dann durch den Export Gewinne einstreichen konnten. Solange das klappte, mischten sie sich nicht weiter ein. Es sei denn, ihnen kamen Gerüchte zu Ohren, dass sich das Unternehmen am polnischen Widerstand beteiligte, also, wie die Besatzer es nannten, mit den Banditen paktierten. Und das war bei den Schieles der Fall.
Die Brauerei Haberbusch und Schiele wurde unter deutscher Besatzung zum Schauplatz des polnischen Widerstands.
Alexander Schiele half Untergrundkämpfern, sich falsche Papiere zu besorgen, sogenannte Kennkarten. Er beschäftigte zahlreiche Angehörige der nationalpolnischen Heimatarmee. Auch rettete er Dutzende von jüdischen Polen, indem er sie im Unternehmen anstellte oder in seinem Wohnort Konstantin bei Warschau versteckte. Da die Brauerei Haberbusch und Schiele direkt an das streng bewachte Warschauer Ghetto grenzte, nutzte man ein Ventilatorloch im Gemäuer und schmuggelte Medikamente und Lebensmittel. Auch Waffen gelangten so ins Ghetto zu den Eingesperrten, die damit im Frühjahr 1943 den Aufstand wagten.
Einige Monate später kamen Agenten der Gestapo Alexander Schiele und seinem im Untergrund aktiven Sohn, dem Onkel von Robert Asemski, auf die Spur.
Am 23. października 1943 roku Aleksander Jerzy Schilowie zostali.
Am 23. Oktober 1943 verhafteten die Deutschen Alexander und Jerzy Schiele. Sie holten sie nachts ab und brachten sie in die Gestapo-Zentrale. Dann steckten sie sie in das berüchtigte Pawiak-Gefängnis. Beim Verhör wurden Vater und Sohn brutal gefoltert. Daraufhin hat der Vorstand der Brauerei Aktiengesellschaft Geld gesammelt, um die Deutschen zu schmieren.
Dadurch kam Alexander Schiele bald wieder frei. Doch bei Jerzy, seinem einzigen Sohn, endete der Bestechungsversuch tragisch. Um ihn aus den Händen der Gestapo zu befreien, hatte die Familie das höchste Lösegeld geboten, das den Besatzern je geboten wurde. 1 Million Zloty nach Vorkriegswert.
Jerzy Schiele war Alexanders einziger Sohn. Alexander wollte alles tun, um ihn frei zu bekommen. Und Jerzys Los schwankte. Man hatte seinen Namen bereits von der öffentlichen Ankündigung der nächsten Erschießungen getilgt. Doch plötzlich wechselten bei der Gestapo die Zuständigkeiten. Und die Nachricht, die Schieles würden ihren Sohn für 1 Million Zloty freikaufen, kursierte bereits in der Stadt. So bekam man auch in Berlin, in der Umgebung von Heinrich Himmler, Wind davon. Berlin befahl die Vollstreckung. Man wollte den anderen Familien deutscher Herkunft vorführen, was ihnen drohte, wenn sie sich dem Dritten Reich gegenüber nicht loyal verhielten.
Am 1. August 1944 brach der Warschauer Aufstand unter Federführung des nationalen polnischen Untergrunds und dessen Heimatarmee aus. Seine brutale Niederschlagung durch SS und Wehrmacht kostete über 150.000 Zivilisten in der polnischen Hauptstadt das Leben. Viele der Warschauer Bürger deutscher Herkunft standen auch während des Warschauer Aufstands auf der Seite Polens. Gleichwohl erwartete gerade sie nach der Eroberung der Stadt durch die Rote Armee 1945 ein schweres Schicksal. Durch ihre oft hervorgehobene soziale Stellung galten sie nun als Vertreter der ausbeutenden Klasse. Der Umstand, dass sie deutsche Namen trugen, begünstigte Ressentiments in der Bevölkerung. Das Eigentum dieser angeblichen Volksfeinde ging in den Besitz des Staates über, eine Maßnahme, die prinzipiell populär war, besonders jedoch, wenn sie wohlhabende Bürger deutschen Namens traf. Dennoch machten die Kommunisten zuweilen Kompromisse.
Als die polnischen Kommunisten die Fabrik von Jan Wedel übernahmen, änderten sie als erstes den Namen. Aus Wedel wurde 22. Juli. Denn am 22. Juli 1944 hatten die Kommunisten die erste Nachkriegsregierung ins Leben gerufen. Aber nach etlichen Jahren druckte man auf den Etiketten neben diesem 22. Juli auch in sehr kleinen Druckbuchstaben E. Wedel. Diesen Zusatz benötigten sie wohl für den Export. Die Bedeutung der Marke Wedel wuchs im Laufe der Jahre. Ich weiß nicht, wohin sie die Ware exportierten. Die Qualität war schlecht und im späten Kommunismus richtig scheußlich. Man nannte das dann schokoladenähnlich, ein Imitat, ungenießbar.
Robert Asemski, Sohn von Julita Schiele, der Schwester des von der Gestapo ermordeten Widerstandskämpfers Jerzy, sagt über das Nachkriegsschicksal seines 1976 verstorbenen Großvaters Alexander:
Er hatte in der polnischen Volksrepublik eine gute Stellung, wenn auch nur bis 1949. Denn er war bis zur Verstaatlichung der letzte Vorstandsdirektor der Vereinigten Warschauer Brauereien Haberbusch und Schiele. Er hatte sich bereit erklärt, mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten, damit sie die Firma und die Produktion nicht gänzlich zerstörten. Denn sie kannten sich nicht aus, hatten nicht die geringste Ahnung von den Regeln des Geschäftslebens, geschweige denn von der Bierproduktion.
Unter dem Namen Warschauer Brauereien überdauerte das Unternehmen von Haberbusch und Schiele den Kommunismus. Nach 1989 begann die Reprivatisierung.
Die verlief überaus undurchsichtig. Auf dem historischen Brauereigelände entsteht derzeit eine exklusive Neubausiedlung. Die Nachfahren von Alexander Schiele haben damit nichts zu tun und keinen Vorteil. So wenig wie Elżbieta Jaschinska im Falle der Süßwarenfabrik E. Wedel, die inzwischen einem japanisch-koreanischen Konsortium gehört. Auch Piotr Weigle hat mit dem einstigen Familienimperium nichts mehr zu tun. Seine Mutter, die erst 1939 Polnisch lernte, blieb nach Kriegsende mit ihren drei Kindern in Polen. Piotrs Onkel Alexander Weigle hingegen, vor dem Krieg Geschäftsführer der Lederfabrik, reiste in den späten 50er Jahren in die Bundesrepublik aus, wo einer seiner Söhne bereits Fuß gefasst hatte. Beerdigt wurde Alexander Weigle in Backnang bei Stuttgart. Also dort, wo sein Vater im späten 19. Jahrhundert nach Warschau aufgebrochen war. Piotr Weigle erinnert sich an ein bemerkenswertes Detail am Grabstein seines Onkels.
Mein Onkel Alexander ist in Backnang 1968 gestorben und hat von seinem Sohn gewünscht, dass er auf dem Grabstein schreibt, Weigle aus Warschau. Und tatsächlich war das auf dem Grabstein da gewesen, Weigle aus Warschau. Leider nach ein paar Jahren haben das seine Kinder entfernt. Vielleicht sind sie so deutsch geworden, dass Warschau, wozu Warschau hier schreiben, vielleicht, weiß ich nicht.
In der Nachkriegszeit war es nicht nur schwierig, Pole deutscher Herkunft in Polen zu sein. Auch in Deutschland hatte man es nicht leicht, wenn man aus Polen kam, selbst wenn man deutscher Herkunft war.
Inzwischen hat sich einiges verändert. Die Frage ist, wie viel? Steffen Möller, dessen bekanntestes Buch Viva Polonia den Untertitel trägt Als Gastarbeiter in Polen, hat lange in Warschau gelebt und gearbeitet und dann begonnen, zwischen der polnischen und der deutschen Hauptstadt zu pendeln. In Polen erlangte Möller eine Popularität wie kein anderer Deutscher. Und?
Ich gehöre dann auch zu den Deutschen in Warschau. Plötzlich war ich in diesem Club auch drin. Am allerstärksten habe ich nachgedacht über die deutschen Wurzeln in Warschau auf dem protestantischen Friedhof. An der Ulica Młynarska gibt es einen protestantisch reformierten Friedhof. Und da liegen viele deutsche Namen. Da war ich mal an einem 1. November, Allerheiligen, wo man in Polen immer auf die Gräber geht. Und plötzlich hatte ich die Vision, da möchte ich auch mal liegen.
Über Jahrhunderte gehörten Deutsche selbstverständlich zur polnischen Gesellschaft. Doch das Selbstverständliche ging im 20. Jahrhundert zu Bruch. Und der Weg zurück ist weit.
Schiele, Wedel, Weigle. Deutsche Familiengeschichten aus Warschau. Sie hörten ein Feature von Martin Sander. Es sprachen Annika Mauer, Eva Meckbach, Alexander Ratszun, Frank Robert und der Autor. Ton Ralf Perz, Regie Stefanie Lasei, Redaktion Winfried Streiter.